NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
15. Februar 1967. Das Gesetz zur Stilllegung von Steinkohlebergwerken wird verabschiedet.
Es ist alles so verzwickt. Wo wird jetzt die nächste Zecke da stillgelegt? Der Herden oder wo?
Ludwig Lach, 28 Jahre alt. Fast sein halbes Leben hat er als Bergmann gearbeitet. 800 Meter unter Bottrop und Gladbeck.
Frühjahr 1967. Die Hibernia AG, eines von dutzenden Bergwerksunternehmen im Revier, hat gerade beschlossen, die Zeche Rheinbaben zu schließen.
Die wievielte Zeche ist es, die dicht macht seit Beginn der Krise, Ende der 50er? Die 40. Die 50.
Ludwig Lach ist einer von 2100, die im Frühjahr 1967 ihren Arbeitsplatz verlieren auf Rheinbaben. Einer der Abgehängten mit zwei Kindern und Frau Heide.
Stinnes wird stillgelegt. Ja, jetzt sind sie zugange. Stinnes 3, 4, ne? Westerhold ist auch dabei. Wird gemunkelt, in 2 Jahren wird da zugemacht.
Ich verstehe das nicht. Ich meine, wir haben es erst kurz vorher erfahren, aber die Besitzer oder die wussten es doch schon länger.
Und jeder Besitzer macht sein eigenes Ding. Inzwischen zahlt der Staat ja Prämien, wenn ein Pöt nicht mehr fördert. Das große Zechensterben im Revier hat wenige Gewinner
und hunderttausende Verlierer. Zwischen 1957 und 1967 verliert jeder Zweite im Bergbau seinen Arbeitsplatz.
Nordrhein-Westfalen nahm 3,5 Millionen Flüchtlinge auf, sorgte für Arbeitsplätze und verhalf seiner Bevölkerung zum höchsten Pro-Kopf-Einkommen. Doch dieser Wohlstand ist heute gefährdet. 220.000 Bergarbeiter mussten bisher ihren Beruf wechseln.
Das Wirtschaftswunder steckt endgültig fest im Frühjahr 1967. Ausgerechnet im Ruhrgebiet, wo sie jede Menge Kohle gemacht haben in den Jahren nach dem Krieg.
Im Revier, dem die Bundesregierung geschworen hat, seine Kohle und sein Stahl würden immer gebraucht. Sie teufeln den einen oder anderen neuen Schacht im Norden. Aber das Zechensterben hört nicht auf.
Europas Kohlenbergbau kämpft um seine Existenz. In Belgien, Frankreich, England und an der Ruhr werden zwar täglich Zehntausende von Tonnen Steinkohle gefördert, aber nur ein Bruchteil davon wird verkauft.
Seit dem Ende der 50er Jahre verliert die deutsche Steinkohle Jahr für Jahr mehr Marktanteile. Die deutsche vor allem, denn sie liegt tief und ist teuer. Nur mit großem Aufwand zu fördern.
Kohle hatte mal knapp 90% Anteil am westdeutschen Energiemarkt. Mitte der 60er sind es vielleicht noch 60%.
Schon Ende der 50er Jahre haben die ersten Bergleute an der Ruhr Feierschichten eingelegt. Kohle zum Heizen ist längst nicht mehr so gefragt wie nach dem Krieg.
Billiges Heizöl ist im Kommen. Und billige Importkohle aus der Tschechoslowakei, aus Jugoslawien, aus Amerika.
Im Herbst 1959 tragen 60.000 Kumpel ihren Protest nach Bonn. Da sind schon 6 Millionen Feierschichten verfahren.
Kurzarbeit null. Bald auch vom Staat subventioniert.
Die Feierschichten gingen, es waren mal 1, 2 Monate, aber jetzt geht's los mit 3, 4 im Monat. Das ist doch ein Unterschied, das macht doch bestimmt einen 100-Markschein aus und man merkt's.
Trotzdem wachsen die Halden bis Ende der 60er. An die 20 Millionen Tonnen Kohle und Koks, die keiner braucht.
Der Bergmann sieht sich von Arbeitslosigkeit bedroht, wenn der Kohlenabsatz weiterhin so sehr hinter der Förderung zurückbleibt.
Es gärt in den Bergarbeiterfamilien.
Ich würde sagen, gerade unsere deutschen Politiker, die sollten nicht so viel Entwicklungshilfe finden, sich um die anderen Leute kümmern. Die sollten sich erstmal im eigenen Land richtig umschauen. Ich meine, da wäre es doch im Moment vor allen Dingen viel angebrachter.
Es geht aber auch um die Existenz unzähliger Bergleute in diesen Ländern.
Die ganzen Gastarbeiter hier bei uns in Deutschland. Warum musste das sein? Und wir haben doch so viel Arbeitslose. Das vereinbart sich doch gar nicht.
Bis sie auf einmal nach der Spitze gekriegt hatten, dann sind sie nachher in Scharen angekommen, die gar kein Aufenthaltsvisum hatten und alles kam ja rüber. Das ist keine gesunde Politik.
Die Kohlenkrise ist auch ein politisches Problem. Die ersten schweren Auswirkungen für den Kumpel, etwa durch Umschulung, aber auch durch materielle Opfer abzufangen, das ist für alle Verantwortlichen ein Gebot der Stunde.
Die Gewerkschaft ist alarmiert und die SPD.
Eine Umfrage ergab, dass 8% an der Ruhr NPD wählen würden und 10% die Kommunistische Partei, wenn sie zugelassen wäre.
16,7 Milliarden Mark pumpt der Staat an Hilfen in den Steinkohlebergbau, allein zwischen 1958 und 1967. 400 Millionen Mark kommen zusätzlich vom Land NRW.
Aber die Bergleute fühlen sich alleingelassen.
Der Herden oder wo? Da sind die Kumpels oben auf den Schacht gegangen, haben die rote Fahne gehisst. Da erzählten sie, im Bus hätte eine Zeitung gestanden. Haben sie die rote Fahne mit Hammer und Siegel haben sie gehisst. Also die wollten das vielleicht damit erklären, wenn der Russe hier wäre, dann würde so etwas nicht passieren.
Der neue Ministerpräsident von NRW muss liefern. Heinz Kühn, Sozialdemokrat.
Wir verlangen von der Bundesregierung in Bonn, dass es keine Zechenstilllegungen geben darf, solange es nicht neue, gleichwertige Arbeitsplätze für die Menschen gibt. Das hat der Bundeswirtschaftsminister zugesagt. Und dieses Wort muss gehalten werden.
Heinz Kühn hat Pech. Zigtausende finden einfach keine gleichwertige Arbeit mitten in der ersten Wirtschaftskrise der Bundesrepublik.
Meine jüngeren Kollegen, die sind alle untergekommen, die sind alle am Umschulen. Ich kann ja mit meinem Alter nicht mehr umschulen, das ist ja unmöglich. Aber ich will ja versuchen, eine neue Anstellung zu bekommen. Aber wo, das weiß ich noch nicht. Ich hatte ja eine bei Opel, aber aufgrund meiner Untersuchung wurde ich untauglich.
Opel, eines der wenigen Beispiele, in denen zu dieser Zeit der Strukturwandel gelingt, in Bochum.
Neue Industrie auf altem Zechengelände. Bis 1958 Zeche Dannenbaum. Ab 1963 Opelwerk Bochum 1.
Was dem ehemaligen Bergmann aber auch nicht hilft.
Jetzt stellt man auf einmal fest, dass man krank ist. Und was ein Fehl, das sagt kein Mensch. Ich habe das Arbeitsamt gefragt, warum, weshalb und nichts. Aber man kriegt ja gar keine Antwort. Also, ich bin 52 Jahre.
Geschichten wie diese zeigen, die Regierungen in Bonn und Düsseldorf kommen nicht weiter mit dem liberalen Kurs ihrer Vorgänger. Der Markt wird es einfach nicht richten. Es braucht Ordnung. Es braucht Druck.
Ministerpräsident Kühn hat Glück. Am Tiefpunkt der Kohlekrise wird ein Sozialdemokrat Wirtschaftsminister in Bonn. Ein Parteigenosse. Im Dezember 1966.
Karl Schiller. Sein großes Ziel für das Revier.
Ordnung in den Bergbau zu bringen, Sicherheit für die guten Zechen zu schaffen und chaotische Ad-hoc-Stilllegungen zu vermeiden.
Die Zeche wird stillgelegt, die kriegen vom Staat und vom Bund Gelder. Nebenbei geht man hin, verkauft die Grubenfelder an umliegende Zechen und machen da auch noch Geld mit. Und der Einzige, der in die Röhre guckt, das sind wir wieder.
Wenn eine Politik der Stilllegungsprämien zur chaotischen Liquidation von Arbeitsplätzen führt, zur rücksichtslosen Freisetzung von Arbeitsplätzen, dann ist diese Politik der Stilllegungsprämie falsch.
Ministerpräsident Kühn.
Er hat recht. Bis 1967 kassieren Grubenbesitzer knapp 235 Millionen Mark Prämie, damit ihre Kohle vom Markt verschwindet. Die verbliebenen Zechen rüsten aber technisch auf unter Tage und fördern mehr als zuvor. Die Halden wachsen weiter.
Der Staat hat ein Jahrzehnt verschenkt, meinen jetzt viele. Ludwig Erhard hat dem Bergbau falsche Hoffnungen gemacht. Erst als Wirtschaftsminister, dann als Kanzler.
Erhard rechnet mit 140 Millionen Tonnen Kohleverbrauch pro Jahr. 100 Millionen Tonnen sind es tatsächlich im Jahr 1966. Die Stahlhütten sind nämlich auch in der Krise und brauchen weniger Brennstoff.
Und die Grubenbesitzer haben alle Konkurrenten weggebissen, die im Revier etwas Neues versuchen wollten, auf alten Zechen brachen.
Vielleicht auch, um nicht hohe Steuern zahlen zu müssen auf Gewinne aus Grundstücksverkäufen. Vielleicht aus Angst vor Regressansprüchen bei Bergschäden. Ganz bestimmt aber, weil sie keine Konkurrenz wollen, die ihnen Fachkräfte abwerben könnte.
Ford zum Beispiel will zu Beginn der 60er Jahre im Revier eine Fabrik bauen für 7000 Beschäftigte. Aber die Zechenherren geben keines ihrer Grundstücke her. Nicht in Herten, nicht in Unna, nicht in Dortmund, nicht in Hamm. Ford geht nach Belgien.
Mit ihrer Bodensperre vergraulen die Ruhrbarone auch VW und Schering.
Die Tradition der Bergleute, die Ehre, das Selbstbewusstsein. Sie zerbricht an der wirtschaftlichen Wirklichkeit.
Jetzt ist es genug!
Walter Arendt, Chef der Industriegewerkschaft Bergbau und Energie.
Jetzt müssen Taten folgen, jetzt muss regiert und gehandelt werden.
Noch versucht es der Neue in Bonn mit Angeboten und Anreizen. Minister Schiller setzt auf willige Partner in der Industrie.
Auf gesellschaftliche Vernunft, auf eine konzertierte Aktion.
48 Einzelmaßnahmen des Staates sollen dem Bergbau helfen.
Der Bund zahlt Zuschüsse an die Rentenkasse der Knappschaft. Er zahlt für jede volle Schicht unter Tage eine steuerfreie Bergmannsprämie. Er übernimmt Zuschüsse an Unfallversicherung und Krankenversicherung, unterstützt den Bergarbeiterwohnungsbau, fördert Abfindungen. zahlt 90 Millionen Mark allein für Feierschichten im Jahr 1967.
Am 15. Februar 1967 kommt eine Maßnahme dazu. Heute, vor genau 50 Jahren, verabschiedet der Bundestag
das Gesetz über steuerliche Maßnahmen bei der Stilllegung von Steinkohlenbergwerken.
Es erregt kein großes Aufsehen, aber es kommt der Industrie noch ein Stück entgegen. Es ist ein neuer Versuch, das kranke Revier mit Steuervorteilen zu heilen.
Der Staat will es damit leichter machen, Zechengrundstücke zu verkaufen. 500 Unternehmen haben dafür die Aktionsgemeinschaft Deutsche Steinkohlenreviere gegründet.
Die Grundstücksgeschäfte dieser GmbH sind jetzt befreit von Gewerbesteuer, Vermögenssteuer und Umsatzsteuer.
Das Prinzip ist klar. Der Bergbau soll geordnet schrumpfen. Neue Industrie soll an die Ruhr. Neue Arbeit.
Endlich Strukturwandel. Aber die Kumpel glauben nicht dran. Jede Stilllegung bringt sie auf.
Die Zeche Concordia, eine der leistungsfähigsten und modernsten Schachtanlagen an der Ruhr, arbeitete in der letzten Zeit mit einem Verlust von monatlich 1 Million Mark. Den Vorschlag, die Zeche zu schließen, beantworteten 10.000 Oberhausener mit Protesten.
Viele von ihnen haben schon 5-mal die Grube gewechselt. Aber die Krise holt sie immer wieder ein. Wer unter Tage geschuftet hat, darf jetzt mit 55 in Rente.
Vor den Betroffenen erinnerte die Oberbürgermeisterin an die Verdienste der Bergleute in der Vergangenheit.
Eins sei mit aller Deutlichkeit gesagt. Sühnen für Versäumnisse und Fehler seit 1958 darf nicht der Kumpel.
Allen in Bonn und Düsseldorf ist klar, die Politik der kleinen Schritte ist wirkungslos.
Am 13. März 1967 bringt der Bundeswirtschaftsminister Unternehmer und Gewerkschaft an einen Tisch im Rahmen der konzertierten Aktion, um den Bergbau grundlegend neu zu organisieren.
Im Mai bringt das Kabinett ein Gesetz auf den Weg zur Anpassung und Gesundung des deutschen Steinkohlenbergbaus und der deutschen Steinkohlengebiete.
Und zum ersten Mal seit Anfang der 1960er fördern die Zechen tatsächlich wieder weniger, als der Markt braucht. 112 Millionen Tonnen.
Am 27. November 1968 schließlich gründen 23 Bergwerksunternehmen die Ruhrkohle AG.
Eine Gesellschaft, 52 Schachtanlagen, 90% der Kohleförderung an der Ruhr in einer Hand.
Wirtschaftsminister Karl Schiller zum Gründungsvertrag.
Mit dieser Unterzeichnung wird das wesentliche Fundament für eine nachhaltige Gesundung des Industriereviers gelegt.
Die Beschäftigten im Bergbau können davon ausgehen, dass sie einen sicheren und krisenfesten Arbeitsplatz haben.
Walter Arendt, Chef der Gewerkschaft IGBE.
Offensichtlich hoffen immer noch Hunderttausende, dass der Bergbau an der Ruhr überleben wird. 50 Jahre später ist er tot. 2018 ist Schicht im letzten Schacht.
Und immer noch geht der Streit, ob das lange Siechtum so viel Steuergeld kosten musste. Subventionen, wie sie auch das Gesetz vom 15. Februar 1967 regelt.
Vermutlich sind es deutlich über 200 Milliarden Euro, was wir für Steinkohlesubventionen in der Summe dann ausgegeben haben werden. Diese enorme Summe hätte man für Forschung und Entwicklung beispielsweise viel besser verwenden können.
Manuel Frondl, Wirtschaftsforscher am Leibniz-Institut in Essen.
Jeder Euro war gerechtfertigt, weil mit diesen Euros die Bergleute dieses Land energiepolitisch aufrechterhalten haben.
Michael Vassiliadis, Vorsitzender der Industriegewerkschaft Bergbau Chemie Energie.
Und es werden noch viele Euros fließen.
Bedenken Sie, dass der Essener Hauptbahnhof vielleicht 15 Meter unter Rheinniveau liegt.
Werner Müller, Chef der RAG-Stiftung, die den Bergbau endgültig abwickelt und die Folgekosten trägt.
Solange hier Leute im Ruhrgebiet leben, wird man Wasser pumpen müssen.
Bis in alle Ewigkeit.
Für diese Ewigkeitslasten werden etwa 220 Millionen im Jahr aufgewendet werden müssen.
Der Preis für ein einzigartiges Stück deutscher Wirtschaftsgeschichte.
Den Bergbau an der Ruhr.
Da endet einer der traditionellsten Berufszweige Deutschlands. Und das ist schon irgendwie auch ein Stück traurige Wirtschaftsgeschichte.
Im Zeitzeichen erinnerte Uwe Schulz an das Gesetz zur Stilllegung von Steinkohlebergwerken, das heute vor 50 Jahren verabschiedet wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.